SRF 2 Kultur.
Reflexe zum Thema älter werden und innehalten. Am Mikrofon Angelika Schett.
Forever Young, für immer jung, Bittgebet und Schlachtruf zugleich, so Wilhelm Schmidt, Philosoph der Lebenskunst, zu diesem Lied aus dem Jahr 1984 in seinem neuen Buch Gelassenheit. Ein Buch zum Altwerden und Altsein. Wilhelm Schmidt, Forever Young geht ja nun nicht und wir wissen alle, dass es nicht ganz leicht ist, sich gelassen mit dem Verblühen im Alter zu arrangieren. Heute, so sieht es zumindest aus, weniger denn je. Warum?
Naja, wenn die ganze Umwelt einem suggeriert, man ist so alt, wie man sich fühlt. Also man soll sich gar nicht alt fühlen. Die Wahrheit ist natürlich, man ist so alt, wie man sich fühlt, aber in aller Regel ist man älter. Und in einer Umgebung, die einem ewige Jugend suggeriert, ist das schwer. Das ist ungefähr so, wie wenn man beschließt, alles im Leben muss immer positiv sein. Dann genügt ein kleiner Kratzer in diesem Lack. Und an dem wird man furchtbar leiden. Genauso also, wenn wir uns vorstellen, ewige Jugend, dann genügt ein klitzekleines bisschen älter werden und wir brechen schon zusammen. Es gäbe eigentlich eine einfache Lösung für dieses Problem, nämlich schlicht und einfach zu akzeptieren, es gibt nicht nur jung sein, sondern auch älter werden, dann ist das Älterwerden halb so schlimm.
Im Buch sprechen Sie so en passant davon, dass Sie Ihre Mutter bewundert hätten, wie die alt wurde und auch alt war. Könnte es nicht auch sein, dass die sich gar nicht so schrecklich viel Gedanken darüber gemacht hat, sondern einfach selbstverständlich älter wurde?
Natürlich, die hat sich gar keine Gedanken darüber gemacht, sondern sie gehörte noch zu einer Generation, für die es einfach die blanke Selbstverständlichkeit war, dass man älter wird. Und wir sind nun eine andere Generation. Ich sage mal, wir stellvertretend, glaube ich, auch für viele Hörerinnen und Hörer. Wir sind die erste Generation, die sehr bewusst älter wird und für die das Älterwerden in seiner Ausprägung nicht mehr vorgegeben ist. Die älteren Generationen waren noch die, für die klar war, der Hof wird übergeben, dann geht man in das Austragstüberl, wie das bei uns im Bayerischen so hieß, und dann kriegt man noch jeden Tag Milch von denen, die den Hof übernommen haben, und man setzt sich zur Ruhe und man geht untertags mal spazieren und dann trinkt man noch einen Kaffee und dann ist man für die Enkel da und so weiter. Heute steht nichts mehr fest. Wie wird Mann und Frau älter? Das ist, was wir neu zu erfinden haben. Eine spannende und anspruchsvolle Aufgabe.
Vielleicht ist es nicht ganz unwichtig zu wissen, dass Sie 60 Jahre sind und vielleicht auch auf dem Hintergrund im Prozess des Älterwerdens sich solche Gedanken machen und auch ein Buch dazu geschrieben haben. Bei Ihnen kann man eben lesen, dass Gelassenheit ein großer Begriff in der westlichen Philosophie war, angefangen bei Epikurs sogenannter Nicht-Unruhe. Und wenn man sich das jetzt so überlegt, könnte man sich auch fragen, ist es nicht ein bisschen spät, sich in dieser Nicht-Unruhe oder wie Sie sagen, Gelassenheit erst im Alter zu üben, wenn man das vorher gar nicht geübt hat oder gar keine Gelegenheit dazu hatte?
In meinem Buch versuche ich im Anschluss an Alternsforscher verschiedene Phasen des Lebens zu unterscheiden. Die erste Phase bis ungefähr 25 plus minus, da gibt es keine trennscharfen Daten. Eine zweite Phase zwischen 25 und 50 und das ist die Stressphase des Lebens. Da schaffen es nicht sehr viele, gelassen zu sein. Ich war es auch nicht. Es geht darum, etwas zu gründen, etwas zu entwickeln, zum Beispiel Familie zu gründen, für diejenigen jedenfalls, die das wollen, oder und eine Karriere zu begründen, eine Entwicklung zu machen, vielleicht eine gewisse Bedeutung zu erreichen in dem Metier, das man sich als wichtig vorstellt. Das war für mich ganz genauso. Insofern ist diese zweite Phase eher keine der Gelassenheit. Und dann kommt eben eine dritte Phase, ab 50 wiederum plus minus, die mich dann schon sehr viel stärker und vermutlich viele sehr viel stärker mit dem Älterwerden befasst. Es kommen so die ersten Zipperlein, es kommen die ersten Klagen, nicht mehr über die Kräfte zu verfügen wie mit 30. Das kann man natürlich endlos bedauern und darüber gehen die Jahre hin. Oder man kann das auch einfach akzeptieren und dann kann man aus dieser Zeit was ganz Tolles machen. Für mich selber war es dann in der Tat der 60. Geburtstag. Das war der Gongschlag in meinem Leben, kann ich nur sagen. Um Mitternacht wurde der Gong angeschlagen und zwar dermaßen heftig, dass mir die Ohren vibriert haben und ich bin überfallen worden von Fragen. Auf die Heftigkeit war ich nicht gefasst. Ich bin ein Philosoph, ich habe mir diese Fragen längst schon theoretisch gestellt. Allerdings hat das Leben sie mir jetzt praktisch gestellt. Und ich bemerkte, das macht einen sehr großen Unterschied, Was hast du gemacht aus deinem Leben? Hast du schon alles realisiert, was du machen willst? Denkst du, es gibt gar keine Alternativen mehr? Möchtest du noch irgendwas realisieren, was wichtig ist? Na dann aber ran.
Dann aber ran. Nur muss man sagen, in Ihrem Buch plädieren Sie ja eben für die Gelassenheit und machen die auch an bestimmten Punkten fest. Und Sie schreiben, damit meinen Sie aber nicht so was Herausgestülptes im Sinn von, guckt mal alle her, wie gelassen ich jetzt bin, sondern Sie meinen eine wirklich gelassene Gelassenheit. Warum betonen Sie das so? Es klingt so, als wäre, selbst wenn man heute für die Gelassenheit, wenn man dafür plädiere, sei das schon fast wieder so eine Art Fitnessakt. Und das wollen Sie ja nicht.
Im Zuge der Arbeit an diesem kleinen Buch, die aus dem Gongschlag hervorgegangen ist, ich stellte mir vor, was möchte ich denn, was brauche ich denn? Und habe mit vielen Menschen auch gesprochen und diskutiert. So habe ich sehr früh bemerkt, dass dieser Begriff Gelassenheit von größter Attraktivität ist für sehr viele Menschen. Das war mir vorher nicht so klar. Und es begegneten mir in den Gesprächen auch Menschen, die da auf die Tube gedrückt haben. Sie haben dann die Stimme abgesenkt, damit jedem klar ist, wie gelassen sie sind. Und da dachte ich mir, nein, so eine Gelassenheit möchte ich nicht haben, die dem anderen noch sozusagen ins Kontor drückt. Ich bin gelassen und du bist es nicht. Nein, eine gelassene Gelassenheit stelle ich mir vor mit Heiterkeit, mit Humor, mit großem Einverständnis mit dem Leben. Aber die muss sich nicht produzieren, sondern die entsteht von innen raus und von selbst. Oder sie ist vergebens.
Sie hatten es auch schon zu Beginn kurz angesprochen. Wir müssen immer mit Polaritäten zurechtkommen. Freude, Schmerz, Angst, Hoffnung, Werden und Vergehen, wie jetzt in diesem Fall. Sie schreiben, dass es immer diese Polarität gibt, das sei fragwürdig geworden in der modernen Zeit. Worauf führen Sie das zurück? Weil es ist ja da.
Die Moderne ist die Zeit, wie man so sagt, der Säkularisierung, der Verweltlichung. Und das ist sie vielleicht in höherem Maße, als ihr selbst lieb und bewusst ist. Die Moderne hat auch einen Teil des christlichen Glaubens säkularisiert, nämlich den Glauben, es gäbe ein Paradies auf Erden, in dem alles Negative abgeschafft ist. Es gibt von Heinrich Heine ein Gedicht, in dem er das sogar ausdrücklich thematisiert. Ja, das ist unser moderner Traum, das Paradies auf Erden zu realisieren. Also auf Erden soll es jetzt nichts Negatives mehr geben. Alle Polarität des Lebens soll abgeschafft werden. Soll heißen, es gibt nur noch Liebe und nicht mehr Ärger und Feindschaft. Es gibt nur noch Freude und nur noch Lust und nur noch Spaß und so weiter und so fort. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen, die davon sprechen, das ernst meinen. Denn wenn sie das wirklich bekommen würden, dann würden sie vor Langeweile sterben, möchte ich mal sagen. Aber müssen wir auch gar nicht ausprobieren, denn das Leben ist nicht so. Das Leben hält immer auch überraschende negative Dinge für uns bereit, die wir um keinen Preis der Welt ausschalten können. Aber was liegt denn näher, als sich zu sagen, ich akzeptiere das, dass es auch mal Krankheit geben kann? In welchem Maße liegt nicht in meiner Hand, sondern das ist etwas, was ich sowieso hinnehmen muss. Die Frage ist nur, nehme ich es offensiv hin oder nehme ich es defensiv hin? Defensiv heißt, ich kämpfe dagegen an bis zum geht nicht mehr, um mir dabei noch das Leben zu verbittern und zu vergällen.
Wir hören ja immer wieder, dass wir immer älter werden und das stimmt ja auch in unseren Breitengraden zumindest. Dabei gelte, so schreiben Sie,
das Älterwerden ist einem auf den Fersen wie ein Stalker, der sich an kein Distanzgebot hält und dafür nicht einmal belangt werden kann.
Weiter liest man bei Ihnen.
Wer älter wird, erfährt, dass Möglichkeiten sich verschließen können, das große Aufbäumen setzt ein, das kann doch nicht alles gewesen sein.
Das heißt ja eigentlich, dass wir akzeptieren müssen, dass das Leben begrenzt ist und diese Erkenntnis wächst ja dann auch zunehmend. Ebenso wachsen ja auch, so schreiben Sie und so ist es wohl auch, Eigenheiten, die man so im Alter entwickelt. Und Sie finden, man müsse auch dafür Verständnis haben. Was meinen Sie damit genau? Für was für Eigenheiten muss man da Verständnis haben, die altersspezifisch sind?
Es kommen gelegentlich Konzentrationsschwächen vor. Es gibt Erinnerungslücken. Es ist halt so. Das können wir mit keiner Pille und mit keiner Operation beseitigen, sondern das gehört zum Älterwerden dazu. Als eine größere Nachsicht. Ich bemerke auch, wenn ich Treppen runtersteige, dass ich meine Hand vorsichtshalber in Höhe des Handgriffs halte. Ich halte mich nicht fest, vermutlich kommt das in 10 Jahren, aber ich halte schon mal die Hand in der Höhe, nur für den Fall, dass ich mal mich vertreten sollte auf den Stufen, kam nämlich schon mal gelegentlich vor und sowas habe ich in früheren Jahren munter ausgetanzt und das ist halt jetzt nicht mehr drin. Das sind Eigenheiten, die können wir nicht negieren.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, Wilhelm Schmidt, dass das wie ein Gongschlag war, als Sie 60 Jahre alt wurden. Und Sie schreiben, die Unsterblichkeitsblase sei dahin. Auch hier sei Gelassenheit gefragt. Unter anderem auch mit dem Blick auf das Wörtchen noch, das so in vielen aufmunternden Sätzen enthalten sei, wie Sie sind ja noch fit für Ihr Alter oder man sieht in Ihr Alter noch gar nicht an und so weiter. Wie soll man denn mit diesem an sich ja so sehr nett gemeinten Wörtchen noch umgehen?
Ich stolpere seit 2-3 Jahren über dieses Wörtchen noch, das nun tatsächlich immer häufiger vorkommt. Anfangs hat es mich irritiert, weil es weist mich auf liebenswürdige Weise darauf hin. Jüngere Menschen zeigen mir, also sie haben Verständnis für mich. Und erstmal dachte ich mir, ich brauche dieses Verständnis gar nicht. Aber dann habe ich eben mir schnell vor Augen geführt, die meinen das gut, die wollen mir helfen, die wollen mich ermutigen, die wollen mir zeigen, dass sie bei mir sind. Und dann nehmen wir es doch auch so. Wenn das Älterwerden einen Sinn hat, dann kann ich mir nur vorstellen, dass es der Sinn ist, dass die Älteren den Jüngeren so lange wie möglich beistehen. Der Mensch ist das Tier, das schwer ins Leben findet. Daher dieses lange Tätscheln und Hätscheln, bis die überhaupt eigenständig lebensfähig sind. Und wenn wir uns an unsere eigene Jugend erinnern, wir brauchten den Beistand von den Eltern und anderen Älteren, na dann gönnen wir das doch jetzt den Jüngeren. Die haben es schwer genug, denn die Welt, die wir ihnen hinterlassen, möchte ich sagen, in mancher Hinsicht ist die keineswegs besser als diejenigen, die wir vorgefunden haben.
Nochmal mit Blick auf das Wörtchen noch. Das könnte einen ja zum Beispiel auch provozieren, möglichst lange noch mitzuhalten. Diesen Ansporn möchten Sie ja eigentlich weniger empfehlen. Und Sie haben da so eine nette Geschichte von einer Maus, die von der Katze gefangen wurde und nun über die Treppe ins Haus hochgetragen wird. Es geht aufwärts, sagt die Maus. Ein anschauliches Bild in Ihrem Buch, finde ich. Und ein bisschen ja wohl auch auf das Alter gemünzt oder sogar sehr.
Ja, ich tendiere sehr dazu, uns nichts vorzumachen. Es gibt Menschen, die setzen gerne eine rosarote Brille auf. Ich möchte sie ihnen auch nicht abnehmen. Aber wozu die Welt so sehen, wie sie nicht unbedingt ist? Ich plädiere sehr stark für eine Klarsicht. Brille. Das mache ich doch auch bei der Brille, die ich aufsetze. Ich möchte, dass die möglichst klarsichtig ist. Dieses Leben neigt sich nun und die Gebrechen werden sicherlich nicht kleiner, es werden eher mehr. Natürlich ist das nicht unbedingt gut auszuhalten, aber kann ich es ändern? Lebenskunst heißt, sich immer wieder neu zu fragen, was steht in meiner Macht und was steht nicht in meiner Macht.
Es ist ja eigentlich auch heute oft so, dass es so klingt, als dürfe man sich den ja poetisch anmutenden Lebensabend eigentlich gar nicht gönnen. Also im Sinn von, es ist gut, wie es jetzt war oder auch nicht gut, je nachdem. Das eine gut, das andere weniger gut. Und jetzt genieße ich mal den Abend. Das ist im Grunde nicht so à jour, also irgendwie diese ganze Rüstigkeit und man soll noch das Letzte aus sich herausholen oder Neues sogar noch entdecken. Warum kann man es nicht auch mal gut sein lassen?
Die einen können es am besten passiv genießen, die anderen legen großen Wert darauf, noch aktiv zu sein, in höherem Maße sogar als das ganze Leben hindurch. Und die Dritten haben schon mit ziemlich vielen Schmerzen und Leid zu kämpfen. Die Beobachtung ist, dass beim Älterwerden die Schere zwischen den Menschen noch weiter aufgeht als das ganze Leben hindurch. Also es kann vorkommen, dass das Leben sehr, sehr beschwerlich wird, schon für Menschen im Alter von 60, 65, 70. Und für andere ist es noch die reine Freude. Das können Menschen sich selbst nicht aussuchen. Also es gibt keinen Schalter, zu dem man gehen könnte und sagen könnte, ich stelle den jetzt auf 1, 2 oder 3. Sondern wir müssen uns bescheiden mit dem, was kommt. Wir können ein bisschen Sorge dafür tragen, zum Beispiel durch einigermaßen gesundes Leben, dass uns Gebrechen etwas später einholen als andere. Aber wir können sie nicht per Schalter ausschalten.
Garantien gibt es so oder so nie, auch nicht mit dem gesunden Leben.
Es gibt das ganze Leben hindurch in der Tat keine Garantien für ein glückliches und gesundes Leben. Menschen können einiges tun mit ihrem Leben, aber auch hier gilt, die einen mehr und die anderen weniger. Wir haben genetische Dinge an uns, wir tragen Dinge der Erziehung mit uns herum und wir haben ökonomische Gegebenheiten, mit denen wir fertig werden müssen. Insofern gibt es Einfluss auf das Leben, aber nicht in der Totalität, wie viele moderne Menschen das beanspruchen, was mir oft leid tut. Lebenskunst heißt nicht, sich das Leben einfach so zu fabrizieren, wie es einem passt, sondern Lebenskunst heißt, gerne die glücklichen und schönen Zeiten zu nehmen. Allerdings ist das gar keine so große Herausforderung. Das gelingt im Grunde jedem mal, gut zu essen, gut zu trinken und schönen Urlaub zu verbringen. Die große Herausforderung des Lebens ist die andere. Wie komme ich mit schwierigen Zeiten zurecht? Da scheidet sich die Spreu vom Weizen. Und da ist die Lebenskunst am Platz.
SF2 Kultur mit Reflexe zum Thema Älter werden und innehalten. Mein Gesprächspartner ist der Lebenskunstphilosoph Wilhelm Schmidt. Bis jetzt sprachen wir vor allem von den Verlusten, die das Älterwerden und das Altsein begleiten. Verluste, die aber doch noch auf der Gegenseite einen Gewinn mit sich bringen. So sehen Sie das, Wilhelm Schmidt. Aber ist es nicht bei Lichtbesehen so, dass das Leben mit den Jahren irgendwie dünner wird, auch im Hinblick auf Freude an Genüssen?
Sie meinen, das Leben wird immer dünner? Nee, das nehme ich jedenfalls zur Zeit überhaupt nicht so wahr. Aber ich gestehe gerne zu, als der Gongschlag 60 war, da schien mir plötzlich das Leben von einer Armut und einer so schrecklichen Endlichkeit und geradezu Eisigkeit und Einsamkeit. Die Arbeit am Buch hat mich wieder eines Besseren belehrt. Insofern habe ich es guten Gewissens dem Publikum vorgelegt, denn immerhin bei mir hat es schon mal funktioniert, mich ins Leben zurückzubringen und mir diesen enormen Reichtum der Fülle des Lebens wieder vor Augen zu führen, gerade beim Älterwerden, Reichtum an Erfahrungen, der jetzt größer ist als jemals zuvor und Genuss von früheren Erfahrungen, weil wir ja wissen, was daraus hervorgegangen ist. Während wenn wir mittendrin stecken, in der Stressphase des Lebens, gibt es oft nicht so viel zu genießen an dem, was im Schwange ist, denn wir wissen nicht wirklich, was dabei rauskommt. Werden die Kinder geraten? Wird die Karriere gelingen? Wird das Buch ein Erfolg werden? Und so weiter. Ewig diese Fragen, diese Ungewissheiten und Unsicherheiten. Natürlich gibt es auch beim Älterwerden noch so manche Ungewissheit und Unsicherheit, aber wir haben doch jetzt sehr vieles, von dem wir wissen, was daraus geworden ist. Das ist sozusagen ein Fundament, auf dem wir jetzt hoffentlich, und ich versuche mich natürlich auch darin, ein Fundament, auf dem wir uns jetzt ein bisschen ausruhen können.
Ja, und Sie schreiben ja auch von so Lüsten und Genüssen, die Sie froh machen. Das wäre die Erinnerung, das Gespräch, das Reisen und der Kaffee zum Beispiel.
Der Sex nicht zu vergessen. Aber auch hier geht die Schere unglaublich weit auf. Natürlich ist das auch ein Gespräch unter Freunden und von daher weiß ich sehr gut, das geht bei dem einen so und bei dem anderen ganz anders. Also der eine kann die sexuellen Lüste gerade jetzt noch mehr genießen als zuvor und es ist jetzt nicht mehr so sehr die stressige Arbeit, die jeden Abend dazwischen steht, sondern jetzt könnte Sex endlich mal das sein, was er eigentlich immer sein sollte oder könnte, ein Mittel der Kommunikation zwischen zwei Menschen. Nur bei anderen setzt er genau jetzt schon teilweise aus oder sogar auch ganz aus. Aber dafür gibt es dann wiederum die schöne Erfahrung, finde ich, Sex, der doch oft auch in Freundschaften zwischen Männern und Frauen dazwischen steht, als das Moment, das Unruhe stiften kann. Na, jetzt sind da ziemlich entspannte Freundschaften möglich.
Der Kunst des aktiven Lebens, die Kunst des passiven Lebens beizufügen, ist ja auch etwas, wofür Sie plädieren. Und Sie schreiben auch, wenig Vorbilder hätten wir in der Moderne, alte Menschen. Ja, die würden eher bis zum Letzten aktiviert. Sie hingegen plädieren mehr für die Passivität als Quelle des Glücks. Ist ja auch eher schief zur allgemeinen Stimmungslage.
Also ich will nicht eine Norm gegen eine andere Norm stellen. Ich möchte nur, dass wir abrücken von der Norm, die heute in der Arbeit mit älteren Menschen sehr verbreitet ist. Sie müssen unter allen Umständen aktiviert werden. Das gilt nur für die Menschen, die das gerne haben wollen. Für die anderen gilt das halt nicht. Wenn ältere Menschen signalisieren oder auch selbst sagen können, ich will das aber nicht mehr, um jeden Preis jetzt aktiv zu sein, meine Güte, dann wollen wir das doch akzeptieren. Diese Menschen haben alles Recht der Welt, das so zu sehen. Sollte es dazu führen, dass das ihr Leben verkürzt, das ist ihre freie Entscheidung. Kein Mensch kann dazu genötigt werden, das Leben in voller Länge zu leben, wie es heute zur Norm wird. Also unter 90 darf sich ja gar keiner mehr blicken lassen, mit stets steigender Tendenz. Nein, Menschen können aktiv sein und sie können auch passiv sein.
Wenn man innehält, sich besinnt, dann könnte man glauben, dass das, was Sie eben auch empfehlen, die gelassene Hinnahme von Schmerzen und Unglück im Alter, was ja zweifellos auch in irgendeiner Form jeden und jede trifft. Na, Menschen sterben, man wird krank eben oder Schmerzen. Aber da kann man sich jetzt doch fragen, wie um Himmels Willen soll man sowas gelassen hinnehmen? Das ist in jeder Altersphase höchst unangenehm.
Ja, keine Frage. Die unangenehme Seite, die können wir nicht unbedingt reduzieren. Aber es macht vielleicht einen Unterschied, wenn ein Mensch diese unangenehme Seite erfährt und böse ist darüber, oder wenn er diese unangenehme Seite erfährt und sich sagen kann, ich kann sie aber nicht ausschließen aus dem Leben. Es gibt diesen Schalter nicht. Natürlich trifft es mich ungerechtfertigt, aber es gibt auch keine Instanz, die darüber entschieden hat, dass ich damit bedient werden muss, um damit gestraft zu werden oder was auch immer. Ich mache immer wieder die Erfahrung in Gesprächen mit Menschen, dass viele Menschen von dem Gedanken besessen sind, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Bin gar nicht sicher, ob es sowas wie Schuld im Leben überhaupt gibt. Menschen leben ihr Leben und es kann etwas geschehen, was ungute Konsequenzen für sie selbst und für andere hat. Muss das etwas mit Schuld zu tun haben? Muss das so moralisch gesehen werden? Oder gehört es halt zu den Phänomenen, die es im Leben nun mal gibt? Warum sich unbedingt traktieren, geradezu sich noch nachträglich verletzen dafür, dass man etwas Böses gemacht hat und eine Instanz annehmen, die darüber eben urteilt? Wo soll diese Instanz sein? Nehmen wir im Ernst an, dass es da eine Instanz gibt, die hakt. Klein im ganzen Kosmos, alle Wesen, die wir kennen und die wir nicht kennen, haarklein nach ihren Taten und Untaten bewertet.
Ich glaube auch nicht, dass es die Instanz ist, die so fürchten macht, sondern ich glaube, dass jeder Mensch doch für sich haarklein gucken kann, was nicht gut war. Und das kann sehr belasten.
Ja, das stimmt. Das Älterwerden hat etwas damit zu tun, dass wir immer stärker einen Gerichtshof über unsere eigene Existenz aufmachen, indem wir zugleich die Ankläger sind, die Angeklagten und auch noch die Richter. Eine schwierige Dreifachposition. Wir wechseln immer wieder die Seiten. Aber es ist nun mal so, dass die einzige Instanz, die über unser Leben urteilen kann, wir selber sind. Und wir sind unruhig. Ja, das stimmt. Wir sind unruhig, wenn wir uns sagen müssen, wir haben etwas versäumt. Wir haben auch Fehler gemacht. Trösten kann uns nur, in jedem Leben ist das der Fall, nicht nur in unserem. Und trösten kann uns außerdem, das kann ich jetzt so sehen. Aber damals, als der Fehler geschehen ist, als wir vielleicht einen falschen Weg eingeschlagen haben, konnten wir nur auf der Basis operieren, die uns zur Verfügung stand. Also machen wir uns nicht bis ans Ende der Tage bittere Vorwürfe.
Das nicht. Gleichzeitig kann man doch sagen, dass es eine Traurigkeit gibt, die man im Alter haben kann. Man kann es depressiv nennen, man kann es melancholisch nennen. Und Sie finden ja, das sei so die moderne Todsünde, weil das darf man ja nicht sein. Und Zitat:
Melancholisch macht im Alter vor allem die existenzielle Einsamkeit, die noch verstärkt wird von einer Kultur, in der das Ich auftrumpft wie nie zuvor.
Ist es schlimmer für alte Menschen als früher mit diesem auftrumpfenden Ich?
Unglücklich sein ist ein Bestandteil des Lebens, genauso wie glücklich sein ein Bestandteil des menschlichen Lebens ist. Das gehört zur Polarität. Heute neigen Menschen dazu, das als Depression abzutun und für Krankheit zu erklären, oft leider unterstützt von Ärzten und Psychologen. Aber das ist keine Krankheit. Es gibt sehr wohl eine Krankheit der Depression. Viele andere sind traurig. Und das scheint beim Älterwerden zuzunehmen. Auch ich bin traurig darüber, dass ich dieses Leben irgendwann werde verlassen müssen, dass ich die liebsten Menschen verlassen werde müssen, wobei ich mir aber nicht so ganz sicher bin, ob es ein totales Verlassen ist oder ob ich nur die Seinsart wechsle.
Ja, Sie schreiben ja auch, dass der Tod ebenso der Deutung bedürfe wie das Leben. Und Sie betonten es ja jetzt auch im Gespräch, bei allem Nachdenken über das Älterwerden und das Alter, der Tod ist wesentlich realistischer in näherer Zukunft, als wenn man 20 ist, in der Regel. Das ist schon noch eine besondere Dimension, sich den Tod sehr viel mehr damit auseinandersetzen zu müssen. Man wird ja auch ganz anders mit der Nase darauf gestoßen. Und das ist schon eine Düsternis, die sich da einschleicht.
Als Philosoph habe ich mich seit langer Zeit immer mit dem Tod beschäftigt. Ich möchte fast sagen tagtäglich. Aber es ist ein Unterschied, ihn praktisch vor Augen zu haben und nicht mehr nur theoretisch. Diese Konfrontation, diese praktische Konfrontation mit dem Gedanken, alle Jahre, die jetzt kommen, und mögen es noch sehr viele sein, sind definitiv weniger Jahre als die, die hinter dir liegen. Wir sehen den größeren Teil unseres Lebens den Tod gar nicht, weil unsere Eltern dazwischen stehen. Sie schützen uns davor. So kommt unter anderem dieses Unsterblichkeitsgefühl zustande, das uns doch einen Großteil des Lebens hindurch begleitet. Und nun ist klar, da ist kein Puffer mehr, sondern der Blick geht jetzt direkt von hier zu dem mutmaßlich irgendwann bevorstehenden Ende. Und ich kenne nicht sehr viele Menschen, die das froh macht. Die gibt es auch und ich bewundere das, aber mich macht es nicht froh. Obwohl ich mir sagen kann, ja, es muss den Tod geben, Denn wir sind ja nicht allein auf der Welt, sondern wir sind Glied in einer Kette von Wesen. Der Sinn dieser Kette ist, dass das Leben immer wieder sich erneuern kann, dass Gene immer wieder völlig neu gemischt werden und die entstehenden Wesen wieder neue Antworten bieten können auf die Probleme, die sich jeweils stellen. Das ist ja vermutlich, warum die Natur den Tod überhaupt eingeführt hat. Nicht absolut alle Wesen werden davon heimgesucht, aber immerhin der allergrößte Teil.
Wer wird denn nicht heimgesucht?
Pantoffeltierchen zum Beispiel. Aber der Name sagt's ja schon. Da spielt sich vermutlich auch nicht viel ab in diesem Leben, außer Pantoffeln und auf dem Sofa sitzen.
Entschuldigung, die sterben nicht.
Die reproduzieren sich identisch. Insofern gibt es keine Neumischung von Genen, sondern alles bleibt, wie es immer schon gewesen war. Wir wissen nicht, mit wie großem Bewusstsein die das machen. Aber wie auch immer, es spielt sich nicht viel ab in diesem Leben und mag es auch tausend Jahre dauern. Sich immer wieder vor Augen zu führen, das tue ich auch, wenn ich mit dem Tod hadere. Wie lange würdest du denn leben wollen? 500 Jahre, 1000 Jahre, 10.000 Jahre, 100.000 Jahre? Und was denkst du, was du all diese Zeit machst? Ich möchte bescheiden sein und stelle mir vor, da ja die wissenschaftliche Erforschung des Todes voranschreitet und sehr hoffnungsvoll ist, es sind offenkundig die Telomere, die abgeschnitten werden, die Enden der DNS-Fäden, die werden bereits in Rattenexperimenten wieder angestückelt mit dem erwarteten Ergebnis, ja, das verlängert das Leben. Also wenn das in meiner Lebenszeit noch kommt, Verlängerbarkeit des Lebens, wie lange würde ich verlängern wollen? In meiner großen Bescheidenheit wäre ich vollkommen zufrieden mit 500 Jahren.
Wilhelm Schmidt, am Ende Ihres Buches zur Gelassenheit beschreiben Sie den letzten Tag Ihres Lebens, wie ihn Sie sich wünschen würden. Das ist ja noch eine spezielle Fantasie. Sie möchten mit Ihrer Familie Zeit verbringen mit einem süßen Kirschkuchen und einem besonders guten Kaffee. Ein ganz normaler Alltag, ein besonders schöner. Helfen Ihnen solche Fantasien?
Ja, hundertprozentig. Auch indem sie mir wirklich tagtäglich vor Augen führen, dass es doch ein tolles Leben ist, das ich da führen kann, obwohl nicht jeden Tag was Spektakuläres geschieht. Kaffee trinken, Kirschkuchen essen ist nicht spektakulär. Kann ich jeden Tag haben, kann ich viel mehr genießen, wenn mir klar wird, dieses Leben wird in absehbarer Zeit, auch wenn es noch 20, 30 Jahre dauern mag, einen letzten Tag haben. Und natürlich ist es reine Fantasie, denn wir wissen alle nicht, wie der letzte Tag, die letzte Stunde dann wirklich sein wird. Auch das gehört dazu, sich beim Älterwerden das vor Augen zu führen. Darauf haben wir vielleicht Einfluss, wenn wir das selbst in die Hand nehmen. Bin ich nicht dagegen, ich für mich persönlich eher nicht. Aber selbst dann, wenn wir dasselbe in die Hand nehmen würden, können wir nicht hundertprozentig darüber entscheiden, was dann in dem Moment wirklich geschieht.
Danke, Wilhelm Schmidt. Der Philosoph und Autor war zu Gast in Reflexe zum Thema Älterwerden und Innehalten. Sein Buch, das die Basis für unser Gespräch gab, heißt Gelassenheit – Was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Erschienen ist es im Inselverlag. Mein Name ist Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.